Wir befinden uns am Ende dieser langen Verhandlungsperiode, die die ganze Nacht durchging, die aus insgesamt 2 Prozessen bestand, in je 3 Teilen. Das schauen wir uns gleich noch an. Aber die Frage, die wir uns heute gemeinsam stellen möchten, ist, wer ist schuld am Tod unseres Herrn? Ich denke, viele von euch kennen Arnold Fruchtenbaum. Er hat ja schon häufiger hier gedient. Ariel Ministries ist der Dienst, dem er vorsteht. Und Ariel hat 2 Hauptanliegen. Zum einen möchte das Werk, das Evangelium, dem eigenen Volk, dem Volk der Juden, nahebringen. Und zum anderen möchte Ariel den Nichtjuden, also uns, den jüdischen Hintergrund vermitteln. Und das mit der Absicht, dass wir das Neue Testament, überhaupt die Schrift, besser verstehen. Denn Jesus war ein Jude. Die Schreiber des Neuen und des Alten Testaments waren Juden. Und das Ganze spielt sich vor einem jüdischen Hintergrund ab. Und deswegen ist es oftmals wichtig, den jüdischen Hintergrund zu kennen, um viele Geschichten überhaupt erst in ihrer Tiefe schlüssig und lebendig verstehen zu können. Und so ähnlich verhält es sich heute mit unserem Predigttext. Es ist allerdings nicht der jüdische Hintergrund, den man hier besser kennen muss, sondern der römische Hintergrund. Wir lesen den Text von Lukas 23 ab Vers 13. Und bitte beim Lesen des Textes achtet schon mal auf diese Frage: Warum ist Pilatus so hin und her gerissen? Lukas 23 ab Vers 13. Als aber Pilatus die Hohepriester und die Obersten und das Volk zusammengerufen hatte, sprach er zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abwendig. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, worin er ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgesandt. Und siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm getan. Ich will ihn nun züchtigen und losgeben. Sie schrien aber allesamt und sagten: Weg mit diesem, gib uns aber den Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs in der Stadt, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen. Pilatus rief ihnen nun wieder zu, weil er Jesus losgeben wollte. Sie aber schrien dagegen und sagten: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen: Was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine Ursache des Todes an ihm gefunden. Ich will ihn nun züchtigen und losgeben. Sie aber setzten ihm mit lautem Geschrei zu und forderten, dass er gekreuzigt werde. Und ihr Geschrei nahm Überhand. Pilatus aber entschied, dass ihre Forderung erfüllt werde. Er gab aber den los, der eines Aufruhrs und Mordes wegen im Gefängnis geworfen war, den sie forderten. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass dein Wort lebendig ist, dass es kräftig ist, dass es schneidet, dass es uns unterweist, auch ermutigt. Herzlichen Dank, und wir bitten dich einmal mehr wieder, dass du durch dein Wort an uns wirkst, dir zur Ehre. Hilf mir beim Reden und uns beim Hören. Amen. Ja, warum ist Pilatus so hin und her gerissen? Ich hoffe, ihr merkt das. Er spielt hier ein Stück weit die Hauptrolle. Warum versucht er wieder und wieder, das eigene Volk, die Juden, von der Unschuld des Herrn Jesus zu überzeugen und ihn freizugeben? Warum sagt er mindestens 3-mal deutlich, allein hier im Kapitel 23, dass nach seinem Befund Jesus Christus unschuldig ist? Aber gleichzeitig überliefert er ihn ans Kreuz. Warum folgt er auch nicht dem Befund seines Amtskollegen? Ja, er hat ihn ja zu Herodes geschickt, und auch Herodes sagt ebenfalls: Ich finde keine Schuld an diesem Jesus. Und wenn wir die anderen Evangelien lesen, dann wissen wir, selbst seine Frau kam in dieser Nacht oder an diesem frühen Morgen noch zu ihm und hat ihn eindringlich gewarnt: Habe nichts zu tun mit diesem Menschen, er ist gerecht, und versündige dich nicht an ihm. Und selbst auf seine Frau hörte er nicht. Um eben die Situation von Pilatus richtig einordnen zu können, um sie wirklich verstehen zu können, ist es diesmal nicht erforderlich, den jüdischen, sondern auch den römischen Hintergrund zu kennen. Ich will damit nicht sagen, dass man die Bibel grundsätzlich nicht verstehen kann, wenn man nicht den jüdischen oder den römischen Hintergrund weiß. Aber es ist auf der anderen Seite, wir müssen da Balance halten, es ist ein Grundprinzip der Hermeneutik, also der Schriftauslegung, dass man den Kontext beachtet. Wir wollen das sagen, was das Wort sagte. Und zu dem Kontext gehört nun mal auch der historische Kontext. Vielleicht erstmal die Einordnung, wo wir uns überhaupt befinden. Montag, ja, war der, oder wenige Tage vorher war der große Einzug. Der Herr Jesus befindet sich in Jerusalem. Das Volk hat geschrien, Hosianna, gepriesen, ja, sei der da kommt im Namen des Herrn. Und in den nächsten Tagen lehrte er jeden Tag im Tempel, reinigte einmal mehr wieder den Tempel, hat größte Konfrontationen mit den Pharisäern gehabt. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ließ er sich durch den Verrat Judas festnehmen von dieser Meute und der Hundertschaft. Und die ganze Nacht hindurch wurde prozessiert. Ja, es waren insgesamt zwei, wir sind ja jetzt am Ende dieser Prozesse, von daher will ich euch das nur noch mal in Erinnerung rufen. Es waren insgesamt zwei Schauprozesse, ein religiöser und ein politischer. Der religiöse hatte drei Phasen und der politische, an dessen Ende wir jetzt stehen, hatte auch drei Phasen. Der religiöse war erst vor Hannas. Hannas war die wahre graue Eminenz. Hannas war nicht der wahre Hohepriester, das war Kaiphas, aber Hannas war der Schwiegerpapa und hatte immer noch die Zügel der jüdisch-politischen Macht in der Hand. Deswegen zuerst vor Hannas, Johannes 18, 12 bis 14, 19 bis 23, dann in der zweiten Phase vor Kaiphas und dem amtierenden Hohepriester, dem Schwiegersohn, und dem Sanhedrin, dem obersten Gerichtshof. Und das ging durch die ganze Nacht von 3 bis 5. Und dann noch mal kurz, ja, in der Morgendämmerung, die dritte Phase, damit es legal aussehen sollte, weil die Juden durften ja eigentlich bei Nacht überhaupt keine Prozesse führen, nochmal vor Kaiphas und dem Sanhedrin, dem jüdischen oberen Gerichtshof. Ich habe viele Bibelstellen dazu, wenn ihr wollt. Ich kann euch gerne das Skript dazu schicken. Und in diesen drei Phasen des religiösen Prozesses wurde der Herr Jesus der Gotteslästerung angeklagt. Das war der offizielle Befund, das Urteil, was böswillig, korrupt, gesetzlos und falsch war. Und die jüdischen Leiter haben selbst, das haben wir hier auch schon an der Predigt gehört, über 20 Regeln des Mosaischen Gesetzes bzw. ihre eigenen Prozessordnung übertreten, um dieses unrechtmäßige Urteil herbeizuführen. Aber jetzt muss man wissen, Gotteslästerung war kein todeswürdiges Urteil bei den Römern. Aber die Juden waren ja unter einer Besatzungsmacht. Die Römer hatten tatsächlich das Sagen. Pontius Pilatus war der Regionaloberste. Und Kapitalverbrechen oder Todesstrafe konnte nur von den Römern ausgeführt werden. Die Juden durften keine Todesstrafe ausführen. Und deswegen mussten sie sich was Neues ausdenken für einen politischen Prozess. Und der begann dann morgens um 5 Uhr vor Pilatus, den sehen wir hier in Lukas 23, 1 bis 5, aber auch in den anderen Evangelien. Und als Pilatus dann herausfindet, dass an Jesus keine Schuld zu finden ist, schickt er ihn zu Herodes, das ist wieder die zweite Phase dieses politischen Prozesses. Auch Herodes treibt zwar seinen Unwillen mit ihm, quält ihn, verspottet ihn, aber schickt ihn wieder zurück zu Pilatus und sagt, ich finde nichts Böses an ihm. Und dann steht er, und das ist jetzt unser Textabschnitt, erneut vor Pilatus. Und vor ihm stehen alle Hohepriester, also die beiden Hohepriester, der Scheinhohepriester und der Wahre, der Sanhedrin, das waren über 70 Männer oder ungefähr 70 Männer, und das ganze Volk. Und Volk gab es momentan vieles, weil wir haben den höchsten jüdischen Feiertag, das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote, und da wisst ihr, da waren Millionen von Menschen in dieser kleinen Stadt versammelt. Zur Person von Pontius Pilatus, er ist eine historische Person, die Geschichtsschreiber, also eine kurze Klammer auf, ich habe letzte Woche ganz viel über römische Geschichte gelernt. Ja, nicht, dass ihr denkt, boah, der weiß mal wieder so viel. Nee, ich musste mich hinsetzen und musste das alles lesen und lernen, und ich sage euch noch auch eine Überraschung. Ja, bin echt überrascht und musste ich viel sortieren in meinem Kopf über die Römer. Auf jeden Fall Tatius, Philo und Josephus bestätigen alle, dass Pilatus gelebt hat Und 1961 haben die Archäologen tatsächlich auch diese Geschichtsschreibung bestätigt, denn da gab es Ausgrabungen im Amphitheater und in der Stadt von Caesarea. Also wir haben jetzt leider keine Karte, aber Jerusalem ist ja ziemlich weit unten, Caesarea etwas weiter oben an der Küste. Und Caesarea diente als der offizielle römische Besatzungsstützpunkt. Also da war eigentlich Pilatus ständig zu Hause, aber er hatte auch eine Residenz in Jerusalem. Und dort hat man, oder die Archäologen, in den Anfang der 60er Jahre einen riesigen Stein ausgegraben. Auf dem Stein stand unter anderem Tiberius Caesar. Aber auf diesem Stein wurde auch beschrieben, dass Pilatus Präfekt von dieser Gegend war. Er wird auch als Statthalter oder Prokurator bezeichnet. Das sind alles Begriffe, die die Herrschaft, seine Position als offizieller Vertreter der römischen Regierung in diesem Gebiet abbilden. Und Pilatus hatte drei Aufgaben. Das war praktisch keine Gewaltenteilung, genau das Gegenteil bei den Römern. Er hatte an erster Stelle die militärische Macht. Er war der Oberbefehlshaber über die römischen Truppen in dieser Region. Das heißt, er muss ein hervorragender Soldat gewesen sein, sonst hätte er niemals diese Stellung inne gehabt. Zweitens war er aber auch für das Eintreiben der Steuern verantwortlich. Also er sollte in dem ganzen Land Israel die Steuern eintreiben, die nach Rom geschickt wurden, damit letztendlich diese römische Maschinerie funktionieren konnte. Und als drittes war Pilatus auch der oberste Richter. Er saß auf einem Thron, er hatte den letzten Richterstuhl inne, also er musste beides sein, General, Verwalter des Steuersystems und oberster Richter. Und Männer wie Pilatus hatten eine unsagbare Machtfülle, habe ich auch diese Woche gelernt. Bis ins Jahr 41 nach Christus wurde in Israel kein Hohepriester eingesetzt ohne die Zustimmung des Statthalters. Das heißt, auch dieser Kaiphas, der jetzt gerade Hohepriester war, war es von Pilatus Gnaden. Und könnt ihr euch das, jetzt versetzt euch mal in die Rolle der Juden, könnt ihr euch das vorstellen, wie das auf die Juden wirkte? Unser religiöser, geistlicher Führer lebt von Roms Gnaden. Und das sorgte schon dafür, dass die Juden Pilatus hassten. Ein heidnischer römischer Besatzungsgeneral, der nichts anderes wie ein Schandfleck und ein Fluch für das Land war, weil er nicht Jude war, er hatte Autorität über den Hohepriester. Das war einfach undenkbar und die Juden hassten dafür Pilatus. Aber jetzt, und jetzt kommt noch ein bisschen Geschichte und ihr seid satt, habt gefrühstückt, es ist warm, ihr sitzt, ja, das könnt ihr jetzt noch mitmachen. Jetzt brauchen wir nicht nur den Hintergrund von Pilatus, sondern auch von dem größeren geschichtlichen Hintergrund. Denkt nochmal an diesen Druck, der sich hier aufgebaut hat. Pilatus erklärt dreimal im Vers 4, schaut mal hier im Kapitel 23 in den Vers 4. Im Vers 4 sagt er, ich finde keine Schuld an diesen Menschen. Im Vers 14 zum zweiten Mal, ich habe keine Schuld an diesen Menschen gefunden. Vers 22, noch einmal, ich habe an ihm keine Schuld gefunden. Und selbst im Vers 15, Herodes schickt ihn zurück, weil er nichts Todeswürdiges getan hat. Und er war offensichtlich auch ein guter Richter. Er wäre sonst nie in diese Position gekommen. Pilatus wusste ganz genau, das Volk und die Obersten des Volkes fordern von ihm eine Ungerechtigkeit, ein Scheinprozess und ein Scheinurteil. Und es widerstrebt alles in ihm. Ja, ich meine, wir kennen ja alle die Geschichte und wie es ausgeht, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Evangelien lest, das geht mir auch immer noch so bei der Apostelgeschichte, ich weiß ja schon längst, wie es ausgeht und trotzdem fiebert noch man irgendwie mit. Kennt ihr das? Ja? Und so ist es jetzt auch hier. Wirklich, warum diese Ungerechtigkeit und warum gibt er bei? Woher dieser enorme Druck auf Pilatus, obwohl er doch selbst dreimal bestätigt, Christus ist unschuldig. Und jetzt die Vorgeschichte. Und das, was ich die Woche gelernt habe. Ich dachte immer bei den Römern, ja, das ist das Römische Reich. Das stimmt aber gar nicht. Über 500 Jahre, mal ganz grob gesagt, 500 vor Christus bis, genau genommen, 27 vor Christus, gab es gar kein Römisches Reich, sondern eine Römische Republik. Und der Name ist Programm, Republik wie Bundesrepublik. Das war ein föderales System. Das heißt, da gab es ganz viele Könige, Regionalfürsten und Machthaber, ein Konglomerat von vielen Mächtigen und auch schon Ansätze, interessanterweise, von demokratischen Strukturen. Aber diese Republik hat dazu geführt, dass es ständig Streitereien innerhalb des Reiches gab. Jeder hat mit jedem gekämpft und hat mit jedem seine Macht gemessen. Weil das war der Grund, weshalb sie letztendlich dort oben waren. Sie wollten alle die Ersten sein. Könnt ihr verstehen? Es war eine Republik. Und die 100 Jahre vor Christus, die letzten 100 Jahre, war diese römische Republik durchgehend von einem ganz, ganz furchtbaren Bürgerkrieg gekennzeichnet. Also die Römer haben sich untereinander zerfleischt und das Reich war drauf und dran, von innen heraus zu zerfallen. Und da steht Augustus auf. Der erste gesamtrömische Machthaber. Und er sagt, ich bin jetzt der absolute Souverän. Ich ziehe die ganze Macht an mir und das nicht an mich und das nicht aus schlechten Motiven, sondern damit Frieden herrscht im Innenverhältnis. Nur einer, der die Macht hat, und das ist grundsätzlich gar kein, also in der sündigen Welt funktioniert es natürlich nicht, das ist klar. Deswegen, ich bin nicht gegen Demokratie. Demokratie ist die beste Antwort gegen das Gefallensein des Menschen. Aber vom Prinzip her ist es absolut richtig. Ein Reich, ein König. Und dann, wenn es ein gerechter König ist, und so ist es im Reich Gottes, dann herrscht wirklich Frieden. Und dieses Prinzip hat Augustus sich zu eigen gemacht, tatsächlich das Römische Reich zu befrieden, er als alleiniger Machthaber. Und die Könige haben alle klein beigegeben, weil sie gesehen haben, was in den letzten 500 Jahren durch diesen Föderalismus, so nenne ich es jetzt mal, passiert war. Könnt ihr nachvollziehen? Und so entstand erst 27 vor Christus aus der Römischen Republik das Römische Reich. Erst 27 vor Christus redet man von dem Römischen Reich. War mir völlig neu. Ich bin schon ein bisschen Kultur- und Geschichtsbanause. So, aber das ist deswegen, warum erzähle ich euch das, nicht um euch eine Geschichtsstunde zu halten, sondern um euch zu verstehen zu geben, dieser innere Frieden im Römischen Reich war die Daseinsberechtigung für Augustus. Also wenn der Frieden im Innenverhältnis gefährdet wurde, dann knabberte das praktisch an dem Stuhl des obersten Machthabers. Und deswegen hatten die Regionalfürsten, ja wie in Pontius Pilatus, der über Israel eingesetzt war, die hatten eine Hauptverantwortung. Frieden im Innenverhältnis. Könnt ihr verstehen? Ist nachvollziehbar. Wenn er es zuließ, dass es wieder irgendwo in Aufruhr im Reich aufflammte, dann konnte es passieren, das kostete seinen Kopf und Kragen. Denn das war die Daseinsberechtigung für Augustus in Rom. Und deswegen gab es viel Druck aus Rom. Eins ist über alles wichtig in den Regionalverwaltungen. Ihr müsst für Frieden sorgen. Und das war der Druck, dem Pontius Pilatus im Nacken saß. Aber es gab auch noch einen ganz persönlichen Druck. Es gibt nämlich eine besondere Vorgeschichte bei diesem Pilatus. Habe ich auch diese Woche erst gelernt. Ich weiß nicht, ob ihr das alles wisst. Aber es ist manchmal wirklich wichtig, um den Text zu verstehen. Als Pilatus seinen Amtsantritt hatte, und das war gar nicht so lange vorher, das war in 26 nach Christus. Also wir rechnen halt nur mal, auch wenn man sich da um 7 Jahre vertan hat, also wir sagen jetzt mal, das Jahr 0 ist die Geburt Jesu. 26 nach der Geburt hat Pilatus erst das Amt angetreten. Und wir befinden uns jetzt gerade in 33 nach Christus. Also er ist gerade 7 Jahre im Amt. Und bei seinem Amtsantritt ist er mit einem großen Gepränge, mit Soldaten und ja, einer großen Gefolgschaft in Jerusalem eingezogen. Er wollte zeigen, ich habe die ganze Macht Roms hinter mir. Hat aber leider einen Fehler gemacht. Er hat dabei auch diese Lafetten gehabt mit großen Fahnen. Auf den Fahnen waren Adler zu sehen, dieser römische Adler. Und da drin Cäsar als Gottheit dargestellt. Und ihr kennt die Geschichte Israels. Ja, Israel wurde wegen Götzendienst letztendlich 680 und dann nochmal knapp 100 Jahre später erst in die assyrische und die babylonische Gefangenschaft geführt. Und die Juden haben viel falsch gemacht in ihrer jüngeren Geschichte dann vor Christus. Aber eins hatten sie bis heute übrigens ein für alle Mal gelernt. Nicht wieder Götzendienst. Weil wenn wir dem Götzendienst verfallen, dann kommt das große Gericht Gottes über uns. Und das war deswegen ganz klar, auch zur Zeit, als der Jesus auftrat, da gab es viel Missstände. Ihr kennt die Pharisäer. Aber Götzendienst gab es tatsächlich in Israel keinen. Da waren sie super allergisch wegen ihrer eigenen Geschichte. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das auf die Juden wirken musste, wenn da der neue Statthalter kommt und er trägt das Götzenbild durch Jerusalem, die Hauptstadt, und sagt auch noch, weil Cäsar wurde ja als Gottheit verehrt und sagt uns damit, wir sollen diesen Gott anbeten. Die sind Sturm gelaufen. Da gab es einen Aufruhr in der Stadt und das Volk samt den Obersten, die sind Pilatus nicht mehr von den Fersen gewichen, bis er nach Caesarea sogar nach Hause kam. 5 Tage haben sie ihn dann an seinem Haus belagert. In Caesarea war sein Amtssitz, also die Einführung war vorbei. Und dann ist er wieder in Caesarea und dann belagern sie ihn tagelang und sagen, du musst diese Götzenbilder aus Jerusalem entfernen. Und das ist nachvollziehbar, wenn man Israel kennt. Und irgendwann mal platzt Pilatus der Kragen, also wir sind ja auch in 26 nach Christus oder 7 Jahre vor der heutigen Geschichte. Da platzt ihm der Kragen und sagt, so, dann kommt alle ins Amphitheater. Und sein Plan war, er ließ sie umzingeln von seinem römischen Heer und er wollte jetzt mal wirklich zeigen, wer die Macht hat. Es war eine reine Machtprobe. Und er hat gesagt, wenn ihr nicht auf der Stelle ablasst, mich zu bedrängen, mir zu sagen, was ich zu sagen habe in Jerusalem, dann schlage ich euch allen hier an Ort und Stelle die Köpfe ab. Und da waren die Obersten dabei und das Volk. Und wisst ihr, was passiert ist? Wir sind halt so naiv und ich lese auch wenig Geschichte. Aber ich fand das hochinteressant. Und ich musste viel lernen von Geschichtsschreibern und anderen Predigern, die Hausaufgaben gemacht hatten. Wisst ihr, was die Juden gemacht haben? Ich will nicht sagen, Juden sind schlau, ich will nicht irgendwie böse darüber reden. Sie haben sich die Gewänder vom Leib gerissen, den Hals freigemacht, die Häupter gesenkt und haben gesagt, dann tu's. Wisst ihr warum? Weil sie ganz genau wussten, das geht gar nicht. Die Römer waren nicht unbedingt gerecht, aber es waren schon ein gewisses rechtsstaatliches System. Wenn das nach Rom gedrungen, wisst ihr, was das für ein Aufstand gewesen wäre, wenn Pilatus jetzt den ganzen Obersten den Kopf abgehackt hätte? So eine Ungerechtigkeit. Was das für ein Aufstand dann, zu was für einem Aufstand das geführt hätte? Die Juden wussten das ganz genau. Und Pilatus musste die Hände strecken und hat sie nicht angerührt. Wegen dieser besonderen Konstellation. Versteht ihr jetzt den Druck, unter dem Pilatus stand? Und das Ganze, und jetzt spulen wir ein bisschen vor, hat sich noch 2-mal wiederholt. Dann wollte er ein Aquädukt in Jerusalem bauen zur Wasserversorgung, wollte das Geld aber aus der Tempelkasse nehmen. Also was dem wahren Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs geopfert war. Wieder ein echter Aufstand, den er blutig niedergeschlagen hat und der Bericht ging nach Rom. War wieder angezählt. Und da gab es noch einen 3. Fall. Er wollte da diese Residenz ausbauen, die Herodes der Große gebaut hatte. Und Antipas hat da auch übernachtet. Er hat dort auch übernachtet. Und beim Ausbau hat er wieder Götzenbilder aufgestellt. Gab es wieder einen großen Aufschrei. Die Nachricht ging wieder nach Rom. Und Cäsar antwortete sogar und schrieb scharf zurück, er soll sofort die Götzenbilder entfernen und sie bitte nach Caesarea in seinen eigenen Palast aufstellen. Also er war angezählt. Versteht ihr? Das ist der historische Hintergrund Roms. Und so kann man verstehen, was für ein Druck auf diesen Mann in diesem Prozess an diesem Freitagmorgen zwischen fünf und sechs lastete. Es ist jetzt die 3. und letzte Phase dieses politischen Prozesses. Vorher gab es schon diesen religiösen Schauprozess und jetzt sind wir am Ende dieses politischen Schauprozesses. Das Verbrechen der Gotteslästerung war ja kein Verbrechen, was die Römer mit der Todesstrafe belegt hätten. Und deswegen mussten die Juden ein anderes Verbrechen erfinden. Und da haben wir ja schon von gehört, sie haben ihm unterstellt, er, Jesus, wäre ein Aufrührer. Er wäre ein Revoluzer. Er würde das Volk abschwänzig machen, keine Steuern mehr an den Kaiser zu bezahlen, was eine bare Lüge war. Gebt Gott, was Gottes ist und gebt des Kaisers, was des Kaisers ist. Eine bare Lüge. Und dann auch eine ganz perfide Lüge. Er sagt von sich selbst, er sei der König Israels. Und dabei gibt es doch nur einen König, Pilatus. Es gibt doch nur einen König und das ist Cäsar. Seht ihr, wie perfide das Böse ist, eine halbe Wahrheit zu einer ganzen Lüge zu machen. So verklagen sie ihn jetzt, die ganze Menge, die Führer, verklagen ihn vor Pilatus. Da war der oberste Gerichtshof anwesend, der Sanhedrin, 70 Männer, die Hohepriester, also Hannas und Kaiphas und das jüdische Volk. Und wie gesagt, es war Passafest und das die Stadt bebte förmlich. Da waren so viele Menschen. Ja, und das, jetzt müsst ihr euch diese Situation vorstellen, vor dem Balkon von Pilatus und wie sie ihn verklagen. Aber gleichzeitig weiß Pilatus, er musste was im Kasten haben. Das habe ich euch beigebracht, ja, oder versucht beizubringen. Er war militärischer Führer, war sehr erfahren, er war wirtschaftlich erfahren und er war offensichtlich auch oberster Richter. Das waren keine Dummen, die damals von Rom eingesetzt wurden. Und er hat es sofort durchschaut. Der wusste, dass das ein Scheinprozess ist. Und es widerstrebte ihm zutiefst, den unschuldigen Jesus, den er nicht als den Sohn Gottes erkannt hat. Aber allein aufgrund dieser Ungerechtigkeit, es widerstrebte ihm zutiefst, ihn ans Kreuz auszuliefern. Und deswegen sagt er wieder und wieder, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Und er versucht, ihn freizugeben. Und wir haben es hier mit eigentlich drei Hauptakteuren gerade zu tun. Und ich bitte euch jetzt, fangen wir wirklich mit der Textauslegung an, mit die drei Hauptakteure anzuschauen. Auf der einen Seite haben wir es mit den Hohepriestern und dem Sanhedrin zu tun, diese 70 Männer des Hohen Rates. Der zweite Hauptakteur ist Pilatus. Und der dritte Hauptakteur ist das Volk der Juden. Und jetzt schaut euch an, wie sie sich verhalten. Als erstes diese jüdischen Führer. Sie haben ja diesen falschen Vorwurf gemacht, obwohl Pilatus immer wieder sagt, ich finde nichts Todeswürdiges an ihm. Er hat ihre Behauptung sogar widerlegt. Und dann sagt Pilatus, ich will ihn wenigstens züchtigen und euch dann freigeben. Beim ersten Lesen denkst du vielleicht, das ist aber auch schon ungerecht. Du kannst doch nicht jemanden ohne Urteil einfach so ein bisschen züchtigen, mal so ein bisschen schlagen und dann freigeben. Muss man auch wieder den römischen Hintergrund kennen. Das war römische Praxis. Das war ein Warnschuss. Das galt, das war entsprechend ihrer Gesetze. Also er macht ihnen praktisch ein Vergleichsangebot. Pilatus macht den Führern ein Vergleichsangebot und sagt, okay, ich züchte ihn ein bisschen und dann will ich ihn freigeben. Ja, also die Züchtigung hatte den Sinn, das sollte ein Warnschuss sein. Hey, die sagen von dir, Jesus, du seist ein Aufrührer. Ich kann dir zwar nicht beweisen, aber ich will dir mal wirklich zeigen, was passiert, wenn diese Anklage tatsächlich Wahrheit ist. Ja, du sollst schon mal ein bisschen die Macht Roms spüren, wer hier wirklich das Sagen hat. Gehen die Führer darauf ein? Lassen sie sich auf diesen Deal ein? Okay, wir züchtigen den Herrn Jesus ein bisschen und lassen ihn frei. Machen sie das? Nein, natürlich nicht. Warum machen sie das nicht? Weil es ihnen ja gar nicht um Züchtigung ging. Um was ging es ihnen wirklich? Sie wollten ihn tot sehen. Sie wollten den Herrn Jesus tot sehen. Und jetzt frage ich euch, warum wollten die Pharisäer den Herrn Jesus tot sehen? Ja, sie haben vorgegeben, er würde Gott lästern. Aber der wahre Grund war, und das wissen wir auch aus den Evangelien, der Herr Jesus war absolut verhasst bei ihnen, weil ultimativ stellt er eine Bedrohung für die jüdischen Führer dar. Denn er stellt sich selbst als König dar, als der wahre Pharisäer, wenn ihr so wollt, ja, der wahre Priester Gottes. Aber er machte ja gar nicht bei ihnen mit. Er kam nicht aus einer Pharisäerschule. Er hielt sich nicht an ihre selbstgemachten Regeln. Ja, er bezeichnete sie sogar öffentlich als Otternbrut und Schlangengezücht. Er trieb sie raus, ja, oder reinigte den Tempel und konfrontierte sie immer wieder öffentlich. Was war der Herr Jesus für die Pharisäer? Eine Gefahr für ihre eigene Macht. Sie waren die Ersten und sie hatten ja die wahre Macht. Sie hatten sogar politische Macht. Sie waren die Fürstäbte der damaligen Zeit. Sorry für den Vergleich, aber das ist zutreffend. Sie waren die Fürstäbte damals und der Herr Jesus war eine Bedrohung für ihre Machtsituation, für ihre Machtstellung. Und das war der wahre Grund, warum sie ihn falsch verklagt haben und ihn umbringen wollten. Diese Idee, dann kommt ja Pilatus auf eine zweite Idee. Was ist denn der zweite Versuch, irgendwie diese Führer zu befrieden und doch rauszukommen aus dieser Situation, kein Unrecht zu tun? Was ist denn der zweite Versuch? Wer hat aufgepasst? Nicht nur züchtigen, sondern?
Austauschen.
Genau, austauschen. Was ist denn das jetzt? Ja, einen anderen freigeben? Ja, also es gab die Praxis, dass ein rechtmäßig angeklagte, und die Juden glaubten ja, sie können ihn jetzt rechtmäßig anklagen. Es gab die Praxis, dass Rom ihn einmal im Jahr, warum es gerade zum Passa war, kann ich nicht sagen, aber es gab die Praxis, dass einmal im Jahr einer freigegeben werden sollte. Und jetzt dachte er, naja, dann schlage ich mal den Barabbas vor. Weil Barabbas, das wisst ihr, wer war Barabbas? Er war ein Mörder, aber nicht nur, sorry für diesen Ausdruck, ein gewöhnlicher Mörder, sondern er war wirklich ein Aufständiger. Er hat wirklich ein Aufruhr angezettelt. Und Pilatus war schlau. Pilatus dachte, hallo, die sagen, das wäre ein Aufrührer. Und dabei war es ja gar keiner, hat gar keinen Aufruhr verursacht, Judas. Dann schlage ich Ihnen jetzt den Barabbas vor, weil das werden Sie ja wohl, den Widerspruch, dieses, Martin, Paradoxon, werden Sie ja wohl nicht leisten, oder? Einen echten Aufrührer und Mörder frei zu wünschen auf Kosten des Herrn Jesus. Ist die Rechnung aufgegangen? Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Weil Sie, und wir können darüber nicht reden, aber das wäre gut, nochmal den Text zu durchkämmen und das Böse, was in uns allen im Fleisch nach wie vor vorhanden ist, besser zu beleuchten. Das Böse lässt sich hier nicht so befrieden, weil es hat gar nicht offen gesagt, was es wirklich will. Die wahren Motive hat es gar nicht offengelegt. Ja, ich will mich jetzt hier nicht irgendwo verlieren in einem Exkurs, haben wir überhaupt keine Zeit heute für, aber seht ihr, wie schwierig das ist, mit Leuten zu verhandeln, die ihre wahren Motive überhaupt nicht offenbar gemacht haben. Das gilt auch noch heute. Also, um was ging es den jüdischen Führern in Wahrheit? Um ihre eigene Macht. Sie wollten ihren Machterhalt. Sie wollten niemanden über sich haben. Pilatus hatten sie schon gefällt, sozusagen, 7 Jahre vorher. Und den Herrn Jesus wollten sie auch nicht über sich haben. Sie waren buchstäblich eifersüchtig, sagt das Wort. Schauen wir uns die zweite Hauptperson an, Pilatus. Und das können wir kürzer machen. Warum entscheidet Pilatus am Ende so, wie er entschieden hat? Warum gibt er den Herrn Jesus ans Kreuz? Warum gibt er dieser Ungerechtigkeit nach? Warum? Letztendlich. Es ging ihm auch um sich selbst. An wen hat er gedacht? Nur an sich selbst. Ja, er wusste ganz genau, wenn er jetzt den Leitern widerspricht, dann kann es zum Aufruhr kommen. Und dann sind meine Tage gezählt als zumindest Regionalfürst. Ich habe hier, er konnte ja tun und lassen, was er wollte. Er konnte auch Jesus preisgeben. Kreuzigen, hat ihn niemand zur Rechenschaft für gezogen. Er war der Souverän, der Subsouverän in dieser römischen Provinz genannt Israel. Was wollte er? Er wollte selbst sein eigener Herr sein. Er wollte autark sein. Er wollte weiter diese Macht haben, die ihm nun mal zugesprochen wurde von Rom. Könnt ihr die Parallele sehen? Ja, das war meine Hauptaufgabe. Wo ist denn hier die Linie in dem Text? Die Juden, die jüdischen Führer, die wollten die Herren sein. Und Pilatus wollte auch weiter Herr sein. Und ich muss ein bisschen vorspulen, jetzt kommen wir zum dritten Hauptakteur, die Rolle des Volkes. Wie haben die sich denn verhalten? Er hat mit ihnen geredet und hat gesagt, nee, ich möchte es aber anders haben. Und was haben sie gesagt? Die haben nicht nur gesagt, wir bitten darum, dass du trotzdem unserem Willen entsprichst und ihn kreuzigt. Sie haben sich buchstäblich die Kehle aus dem Leib geschrien. Es ging schon los und die Menge fing an zu wallen. Das ist der Ausdruck. Ja, die Stimmen überschlugen sich, weil das Volk wusste auch, wie es funktioniert. Tut mir leid, wenn ich jetzt so einen Vergleich, der war nicht vorgesehen, ziehe, aber unsere Kinder wissen auch manchmal, wie man seinen Willen kriegt, oder? Es geht nicht immer mit durch. Aber genauso war das Volk. Das Volk fing an zu schreien und wollte Druck ausüben. Ja, die Mama wird doch einknicken, oder? Wenn es peinlich genug wird. Also so eine kleine, ganz, ganz kleine Strategie heute. Aber das Volk wusste ganz genau, was seine Macht ist. Wir müssen nur laut genug schreien, dann muss er nachgeben. Wir wollen weiterhin selbstständig sein. Wir wollen keinen über uns. Wir wollen noch keinen Pilatus über uns. Wir wollen die Herren sein. Wir wollen die Macht haben. Die wahre Rebellion, ja, die war in allen zu finden. Die war in den Obersten zu finden, die war in Pilatus zu finden und die war in dem Volk zu finden. Nicht Christus, könnt ihr das zweite Paradoxon hier in dem Text erkennen, Martin. Nicht Christus war der wahre Rebell. Die Obersten waren die wahren Rebellen, Pilatus war der wahre Rebell und das Volk war auch der wahre Rebell. Aber nicht der, den sie hier unschuldig ans Kreuz geliefert haben. Und jetzt kommen wir zum Schluss und zur Frage dieser Predigt. Wer ist schuld an dem Tod unseres Herrn? Wenn du jetzt diese ganze Konstellation siehst, wenn du auch die Geschichte vorher schon siehst, wie sich das alles aufgebaut hat, wer ist denn jetzt wirklich tot am Schuld des Herrn? Ist es eine Verquickung unglücklicher Umstände? Könnte man ja für einen Moment meinen, ja, wenn man die Geschichte jetzt kennt. Ist das einfach so passiert? Ja? Oder, ja, du sitzt jetzt vielleicht hier so warm und ruhig in der Bank und sagst, ist doch ganz klar, oder? Die Führer sind schuld. Die haben das Ganze angezettelt. Oder du sagst, ist doch ganz klar, Pilatus ist schuld. Der wegen seinem Machterhalt, er hatte doch die Macht, Christus freizugeben, richtig? Er hätte sagen können, ein Wort. Er war der Souverän. Er hätte das ausbaden können, er hätte es auf sich nehmen können. Hat er nicht gemacht. Pilatus ist schuld, oder? Und du sagst, das Volk ist schuld. Die haben geschrien. Die wollten sagen, kreuzige ihn. Das Volk muss schuld sein. Und ihr habt alle recht und doch noch nicht ganz. Schlagt mal Apostelgeschichte auf. Ihr kennt wahrscheinlich schon den Text, den ich mit euch lesen möchte. Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4, die Verse 27 und 28. Wir befinden uns jetzt hier nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt. Die Jünger haben den Heiligen Geist. Sie sind gerade diesen Leitern entkommen, diesen Schergen, die den Herrn Jesus ans Kreuz geliefert haben, den Pharisäern, den Obersten. Und da lese ich euch nur die Verse 27 und 28. Da heißt es von den Gläubigen aus der ersten Gemeinde, denn in dieser Stadt, also in Jerusalem, versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Und jetzt kommt die Aufzählung. Sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Achtet schon mal drauf, wie viele Schuldige genannt werden. Herodes, Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, und das ist genauso wichtig jetzt zu lesen, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Es ist überaus aufschlussreich, was der Text hier sagt. Ja, Pilatus ist schuld. Ja, Herodes ist schuld. Die Nationen, da kommen wir noch zu, sind schuld. Und ja, das Volk Israel ist schuld an diesem Tod Jesu. Aber war das, entschuldigt bitte den Ausdruck, war das ein Betriebsunfall innerhalb der Dreieinigkeit? Ganz im Gegenteil. Mit der Schuld, die diese vier Parteien auf sich geladen haben, kommt der ewige Ratschluss Gottes zustande. Wir wissen aus Titus 1, dass Gott schon vor Zeitalter ewig beschlossen hatte, in seinem Sohn Jesus Christus ans Kreuz von Golgatha zu gehen, um letztendlich seinen wahren Charakter zu zeigen. Das ist jetzt nur ein Nebenschauplatz, ihr Lieben. Das wäre, und das müsst ihr mal aufgreifen oder ich später, das wäre einer eigenen Predigt wert. Auf der einen Seite, ja, wie ist das? Gott ist doch nicht schuld daran, oder? Ist Gott schuld daran, dass der Jesus gekreuzigt wurde? Gott ist Licht. In ihm ist kein Wechsel noch Schatten des Lichts. Bei ihm ist nicht der Ursprung des Bösen und er hat auch nicht die Verantwortung für das Böse. Und trotzdem kommt der Herr Jesus nach dem ewigen Ratschluss Gottes an das Kreuz von Golgatha. Martin, das dritte Paradoxon heute in dieser Predigt und in diesem Text. Aber es ist kein echter Widerspruch, ihr Lieben. Das ist Gottes Programm. Und viele haben sich schon an dieser Spannung abgearbeitet. Wie kann das Böse in dieser Welt geschehen? Wie kann Gott sowas zulassen? Und gleichzeitig ist er gut, ist er recht und ist souverän. Wie kann das sein? Die Frage kommt oft in der Seelsorge. Ich fange sehr gerne bei Josef an. Denkt an die Josefsgeschichte. Wer war Josef? Josef wurde von seinen Brüdern unrechtmäßig in eine Grube geworfen, mit der Absicht, nicht ihn als Sklaven zu verkaufen nach Ägypten, ihn zu töten. Es ist allein Ruben zu verdanken, dass der Plan ein bisschen anders ausging. Dann kommt die Karawane vorbei. Entschuldigung, Roman, Man verkauft seinen Bruder, er lächelt, man verkauft seinen Bruder nicht als Sklaven nach Ägypten. Das tut man nicht. Das ist eine grobe Ungerechtigkeit. Und jetzt versetzt euch in diese Lage. Er, der freier Mensch war zur damaligen Zeit, da gab es noch keine römische Besatzung. Josef war ein freier Mensch. Er führt jetzt ein Sklavendasein in Ägypten. Kannst du dir sowas vorstellen? Kannst du dir vorstellen, was für ein Brass du auf diesen Bruder entwickeln würdest? Und ich lege noch eins oben drauf. Du sitzt mehrere Jahre unrechtmäßig im Gefängnis, weil du dich reinhalten wolltest vor diesen sexuellen Übergriffen der Frau Potiphars. Unrechtmäßig. Und jeden Tag hätte der Schächter kommen können, hätte ich holen können. Kannst du dir sowas vorstellen? Jeden Tag hätte der Tag sein können, so, das ist dein letzter Tag. Das war Josef. Und dann, so darf ich das nennen als kleiner Wicht, dann kommt es in Kapitel 50 von 1. Mose zum Showdown. Darf man den Ausdruck benutzen? Ich finde, das ist wie ein Showdown. Er hat jetzt die ganze Machtfülle. Josef ist der zweite Mann im Staat. Ihr wisst die Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Und jetzt stehen seine Brüder, jetzt steht der Roman vor dir. Und was machst du jetzt mit Roman? Der, der dir so viel Leid angetan hat, der weiß noch nicht mal, wer du bist. Du bist sogar noch anonym. Seht ihr, wie groß die Versuchung ist, jetzt zu sagen, weg mit ihm. Ganz einfach, oder? Und was sagt Josef? Josef sagt erstens, Vers 19, bin ich etwa an Gottes Statt? Er erkennt den wahren Richter. Und es wird mal geklärt werden zwischen euch Brüdern, was alles schiefgelaufen ist. Ja, dem Menschen ist es einmal gesetzt zu sterben, danach aber das Gericht. Und Gott sei es gedankt, wenn dann dein Urteil von Christus getragen wird. Aber er sagt nicht nur, bin ich Richter, ja, Gottes Richter, sondern er sagt, und da lest bitte mal, was ihr fast nie macht, aus der Luther-Übersetzung, Vers 20, ihr Brüder gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ausnahmsweise, darf ich das sagen, ist Luther hier mal die beste Übersetzung. Nicht die Brüder haben es böse gemeint und Gott hat es dann irgendwie gut hingedreht. Nein. Und das steckt in dem Text drin, auch in dem Hebräischen. Und bei Luther wird es perfekt übersetzt, weil genau der gleiche Satzbau nochmal verwendet wird. Ihr habt es böse gemeint und Gott hat es von Anfang an gut gemeint. Das ist die Lösung. Gott ist absolut souverän. Er ist nicht der Ursprung des Bösen, aber er ist der Herr über das Böse. Wer kennt Matroschka? Haben wir ein paar Russen und Russlanddeutsche unter uns? Ja, so stelle ich mir das vor. Wir sind hier in unserer Matroschka, in unserem Globus und du bist voll verantwortlich. Ich darf auch mal Hans-Jürgen ansprechen. Du und ich, wir sind voll verantwortlich für das, was wir tun. 100%. Aber lasst uns bitte nicht Gott vergessen. Gott ist die äußere, das ist jetzt kein gutes Bild, aber ich benutze es halt mal, ist die größere Matroschka. Ja, der ist außenrum und er übersieht und kontrolliert das auch alles von Anfang an. Er ist doch außerhalb von Raum und Zeit. Er weiß schon, Johannes, was passieren wird. Bevor es überhaupt losgeht, weiß er es schon. Und so groß ist dein Gott. Er konzertiert sogar das Böse, und das ist jetzt das Ende von dem Teil, er konzertiert das Böse so, dass es seinen guten Absichten dienen muss. Das ist so eine große Botschaft in der Seelsorge. Manche von euch gehen durch schwere Zeiten, jetzt gerade in unserer Gemeinde gehen Menschen durch schwere Zeiten. Ich bitte dich, zweifel deswegen nicht an der Güte Gottes. Gott ist souverän. Und bei ihm ist kein Wechsel noch Schatten des Lichts. Wenn du denkst, boah, wenn er auch noch souverän ist und ich muss durch solche schwierigen Zeiten, dann kann doch Gott nicht gut sein. Josef ist schon ein sehr gutes Beispiel, aber das beste Beispiel seht ihr heute Morgen. Durch die größte Ungerechtigkeit, das war ungerecht, Roman, das war ungerecht, dass der Herr Jesus, völlig ungerecht, dass der Einzige, der hier an dem ganzen Schauplatz kein Rebell war, der wurde als Rebell ans Kreuz geliefert. Was für ein Paradoxon. Das vierte Paradoxon. Der Fürst des Lebens lässt sich hier von diesen Schergen, von diesen Rebellen ans Kreuz schlagen, dem Tod ausliefern. Ich meine, ihn haben wir gar nicht angeschaut, weil das haben andere Prediger hoffentlich vor mir gemacht. Was für ein Widerspruch. Auch was für ein Paradoxon. Er, der auch nur so machen müsste. Er hat einmal geredet im Garten Gethsemane und die Hundertschaft ist rückwärts umgefallen. Da ist ganz klar, wer die Macht hatte. Aber das einfach über sich ertragen, über sich ergehen lassen. Weil, und bitte achte darauf, durch die größte Ungerechtigkeit, die es jemals in diesem Universum gab, hat Gott das größte Heil erwirkt, was es überhaupt zu fassen gibt für Menschen. Bitte zweifle nicht an der Güte Gottes, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Er ist absolut souverän und er gebraucht die schweren Dinge. Ja, ich bin nicht super alt, ich habe noch nicht so viel graues Haar, vor dem wir Respekt haben sollen. Und das meine ich nicht lächerlich, das meine ich ernst. Aber ich bin auch nicht mehr blutjung. Und ich darf schon zur Ehre Gottes sagen, ich habe es selber schon erlebt, dass schwierige Dinge zum Besten gereichen müssen. Er schickt dich durch Wege, die du dir selbst nie aussuchen würdest, um in dir eine Frucht hervorzubringen, die du aus eigener Kraft niemals hervorbringen könntest. Gott macht das so. Er ist der Souverän, auch das Böse in deinem Leben. Er ist absolut souverän und wir, ich habe deinen Namen genannt, jetzt kann ich es wieder sagen, Hans-Jürgen, und ich, wir sind voll verantwortlich für alles, was du und ich in unserem Leben tun. Wir sind voll verantwortlich. Ja, das ist dieses Matroschka-Prinzip. Wir sind auf unserer Ebene. Wir sind voll verantwortlich. Und das macht auch einen Unterschied, was du heute tust und wie du redest und wie du handelst. Wir sind keine, wie soll ich sagen, Marionetten, die an einem Seil hängen, nur das tun, wo er da gerade zieht. Du bist voll verantwortlich für alles, was du tust. Aber Gott bleibt voll souverän und ist wesentlich größer, viel früher, viel größer. Ja, und seine Absichten sind absolut rein. Aber ich komme zum Schluss. Wer ist denn jetzt schuld am Tod unseres Herrn? Was sagt denn der Text in Apostelgeschichte 4? Ich komme wirklich zum Schluss. Die Versuchung, glaube ich, ist sehr groß, dass du jetzt dich gerade so ein bisschen zurückgelehnt hast während der ganzen Predigt, wie so im Regieraum, oder? Bah, diese bösen Obersten, diese bösen, machthungrigen Pharisäer, oder? Gerald, nur um deinen Namen zu lernen. Könnte man doch sagen, oder? Oder man könnte auch sagen, boah, diese Memme, dieser Pilatus, nur weil er seine eigene Haut retten wollte, nur weil er an seine eigene Macht gedacht hat, hat er den Herrn Jesus hingegeben. Oder man könnte noch einen Schritt weiter gehen und könnte die Juden anschauen, oder, Christian? Was für ein selbstherrliches Volk. Dem und was für ein fünftes Paradoxon. 4 Tage vorher sagen sie, Hosianna, Halleluja, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und das gleiche Volk schreit jetzt, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Warum? Um Jesus ging es ihnen gar nicht. Sie waren nicht gläubig. Sie wollten einfach nur zeigen, wer wirklich hier die Macht in Jerusalem und in Israel hat. Alles Rebellen. Keiner wollte was über ihn fürchten. Und jemand über ihm fürchten. Jeder wollte selbstständig autark sein. Und jetzt bist du versucht zu sagen, ja, die Bösen, ja, sitzt so im Gericht, kennt ihr das? So die Zuschauer im Gericht. Bei Kapitalverbrechen ist das nicht so häufig, aber kommt auch vor, dass man im Gericht mit dabei sein kann. Und da fühlt man sich ja fast ein bisschen gut, oder? Ich habe das Beispiel so oft bemüht, aber deswegen, Mike, lesen wir Zeitung oder halt Internet. Da gibt es so viele Bösen da draus und wir sind ja nicht so böse. Täusch dich nicht. Das Wort Gottes stellt dir eine andere Diagnose aus. Lest nochmal Vers 27. Wer ist wirklich schuld? Haben wir wirklich nichts mit dem Schuld Jesu zu tun? Ist es wirklich so? Sind wir einfach nur Nutznießer dieses Opfers, was vor 2000 Jahren auf diese Art und Weise gebracht, aber wir nicht zu verantworten haben? Lest bitte nochmal Apostelgeschichte 4, Vers 27. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Das Wort Gottes lässt keinen Zweifel daran, wer schuld ist an dem Tod des Herrn Jesus Christus. Ja, Herodes, ja, Pilatus, ja, die Obersten, ja, die Juden sind schuld am Tod, aber auch die Nationen. Nationen ist der Ausdruck in der Schrift, ich denke, ich muss euch das nicht erklären, ist der Ausdruck für die Nichtjuden. Das ist der Ausdruck für dich und für mich. Wir sind schuld am Tod unseres Herrn. Aber wie kann das sein, fragst du dich vielleicht jetzt immer noch. Warum denn ich? Was habe ich denn damit zu tun? Bin ich denn irgendwie ähnlich wie die, die damals so ungerechtmäßig gehandelt haben? Und das ist der Abschluss. führt euch nochmal die Sünde dieser drei beteiligten Parteien an diesem Tag, an diesem Freitagmorgen in Jerusalem vor fast 2000 Jahren. Ja, es werden bald 2000 Jahre, dass der Jesus am Kreuz hing. Seht nochmal diese drei Parteien. Was war ihre wahre Sünde? Die jüdischen Führer wollten keinen über sich erdulden. Richtig? Sie wollten die Macht haben. Sie wollten die Souveräne sein. Sie wollten das Sagen haben. Pilatus, technisch gesehen war er unter dem römischen Kaiser, aber in seinem Gebiet war er der Souverän. Er konnte sogar über menschliches Leben verfügen, wie er wollte. Jesus war in seiner Hand. Er wollte auch seine Pseudomacht. Übrigens, kurze Klammer auf, 3 Jahre später war es rum. 3 Jahre später war das Maß voll. Da wird er tatsächlich zu Tiberius zitiert. Bis er nach Rom kommt, stirbt der Kaiser, aber der Überlieferung nach nimmt sich Pilatus das Leben. Er stirbt durch Selbstmord. Ist auch nicht gut ausgegangen. Klammer zu. Aber was war die Sünde von Pilatus? Ich will keinen über mich haben. Ich will der Erste sein. Und sorry, wenn ich bei so großen Dingen euch Heranwachsende jetzt nochmal anspreche. Schaut euch noch die dritte Partei an, die dritte beteiligte Partei. Warum überschlug sich die Stimme der Juden? Warum sagten sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn? Das war ihre Strategie. Sie wollten Pilatus zeigen. Nee. Wir wollen nicht, dass dein Wille geschieht. Unser Wille geschieht. Mein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist dein und mein tägliches Gebet. Pilatus, ja, war ein Rebell. Die Führer waren Rebellen. Pilatus war ein Rebell. Herodes auch. Und das Volk waren auch Rebellen. Und weißt du, wer du und ich bin? Wir sind genauso Rebellen. Das ist der Kern des Sündenfalls. Was ist ein Reich? Denk nochmal an diesen Pax Augusta, ja, diese Befriedung im Innenverhältnis. Das funktioniert, wenn ein Reich einen König hat, der wirklich das Sagen hat. Aber willst du von Natur aus wirklich dich diesem König unterstellen? Das willst du nicht. Du willst der Souverän deines Lebens sein. Du bist der Mann. Du bist genau der gleiche wie Pilatus, wie die Obersten oder wie das Volk. Wir sind aus dem gleichen Holz. Wir sind genau das Gleiche. Das ist der Kern des Sündenfalls. Ich habe euch das schon so oft nahegebracht. Denkt tief und erwachsen und biblisch über den Sündenfall nach. Der Sündenfall ist nicht ein bisschen Essen von einer verbotenen Frucht und wieder ein kleiner Betriebsunfall in Gottes Vorsehung. Der Sündenfall ist das Aufbegehren gegen das wahre Reich und den wahren König. Satan sagt den ersten Menschen, du kannst sein wie Gott. Du musst nicht dem die Ehre geben, der wirklich würdig ist, Macht und Ehre und Reichtum und Stärke allein zu nehmen, dem Schöpfer Jesus Christus. Du, Tristan und ich auch, wir wollen jeden Tag, deswegen haben wir manchmal Stress mit unseren Eltern gehabt, heute ja nicht mehr, wir sind ja schon ziemlich erwachsen, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Das steckt in uns allen drin. Wir sind ohne Unterschied. Das findet sich auch in uns. Und was macht der Herr Jesus? Er weiß das. Er kennt dein Herz und er kennt mein Herz. Und er ist der wahre Souverän. Und er ist der Einzige an dem Tag, der nicht Rebell ist. Und er geht willentlich für dich und mich in den Tod, damit wir das nicht erleben müssen. Ihr Lieben, das ist so nah in uns drin. Kinder, sorry Tristan, wenn ich die ein bisschen rausgenommen habe, ich kann auch alle anderen Kinder oder heranwachsen oder mich hier ansprechen. Wir rebellieren gegen unsere Eltern, oder? Mein Reich komme, mein Wille geschehe. Mann und Frau streiten sich um die Vorherrschaft in diesem ganz kleinen Reich, genannt Ehe. 80% der Seelsorge dreht sich um Eheseelsorge. Nur mal kleine Klammer auf als Statistik. Arbeitnehmer rebellieren gegen ihre Chefs. Die Bibel sagt was ganz anderes, wie wir eigentlich selbst mit den nicht so guten Arbeitgebern umgehen sollen. Die Arbeitnehmer rebellieren. Bürger rebellieren gegen ihren Staat. Ihr Lieben, wir sind weit entfernt von Rom. Wir leben immer noch, auch wenn die Zustände immer schlimmer werden, aber wir leben immer noch in einer Demokratie. Das ist eine Ausnahmesituation in der Geschichte der Menschheit. Und Menschen rebellieren ständig gegen die Obrigkeit, weil sie keinen über sich haben wollen, weil wir selbst unser eigener Chef sein wollen. Und auch, darf ich so ein Beispiel bringen, ich habe es halt aufgeschrieben, auch Gemeindeglieder rebellieren sondern sich ab, wollen was ganz Besonderes sein. Wir alle rebellieren wegen unserer gefallenen Natur. Da ist kein Unterschied. Das Fleisch ist gegen den Schöpfer gerichtet. Wir dulden keinen über uns. Keiner will von Natur aus, Lukas 9, 23, sein Kreuz auf sich nehmen, ja, sich ergeben und sich selbst sogar zu verleugnen und einem anderen nachzufolgen. Ja, ihr, die ihr älter seid, ihr wisst das noch viel besser. Ihr habt so viele Situationen in eurem Leben schon erlebt, wo ihr Opfer oder Täter wart. Täuschen wir uns nicht. Setzt nicht Pilatus oder die Obersten oder die Juden hier auf die Anklagebank, wenn es um die Frage geht, wer ist schuld am Tod des Herrn? Die Schrift täuscht sich nicht. Die Schrift sagt deutlich in Apostelgeschichte 4, 8, 27, du und ich, wir sind schuld am Tod unseres Herrn. Weil für diese Rebellion, für diese Eifersucht, für dieses Machtstreben, für dieses mein Reich komme, mein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dafür ist er ans Kreuz gegangen, als das Lamm Gottes. Er, Philipper 2, entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er, der wirklich König ist, nimmt Knechtsgestalt an, indem er Menschen gleich geworden ist, der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er erniedrigt sich selbst. Wir, die wir niedrig sind, erhöhen uns selbst. Und er, der absolute Souverän ist, aus dem und durch den und zu dem hin alles geschaffen ist, er erniedrigt sich selbst und wird gehorsam. Den Gehorsam, den wir eigentlich leisten müssten, den keiner der Repräsentanten an dem Morgen geleistet hat, den leistet er. Er wird gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Durch seinen selbstlosen Gehorsam hat er deine und meine Rebellion überwunden. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er ist für dich gestorben. Und das ist meine letzte Frage für heute. Glaubst du das? Ich gehe schon davon aus, wenn ich so in die Reihen gucke, wir sind ziemlich unter uns. Ich weiß aber nicht, wer irgendwann mal online zuhört. Glaubst du das? Ja, ich war richtig gesegnet worden gestern bei der Zugfahrt. Ich war mit meiner Predigt längst nicht fertig und wollte die 3 Stunden verwenden und hat so ein, also ganz kurze Geschichte, Martin. Wenn ich in den Zug steige, nach so einem Wochenende, wisst ihr, was ich wirklich im Herzen trage für ein Gebet? Ich will meine Ruhe und bitte kein anderer hier in dieses Abteil. Das funktioniert samstags fast immer, weil samstags fährt niemand Zug. Die fahren alle Freitag und Sonntag, ist doch logisch. Samstags bin ich der König. Habe ich mein Abteil, allein für mich. Und ich bin kaum auf meinem Platz. Setzt sich doch einer mir gegenüber. Stinkt auch noch nach Rauch, weil er gerade noch eine gezogen hat. Boah, wisst ihr, wie es dir da geht? Ich will meine Ruhe. Ich will mein Herr hier sein. Das war so gesegnet. Unfassbar, ja, Tattoos überall. Ja, und aber du darfst keine Angst haben. Und du musst Fragen stellen. Und du musst lieben. Du musst wirklich lieben. Unfassbar, was wir für ein gutes Gespräch hatten. Und ich habe mit dem geredet wie mit einem Gläubigen. Kein Witz. Wir haben über ganz tiefe Konzepte geredet. Der hat das alles verstanden. Der hat sogar die Frage gestellt, ja, was muss man denn dann tun? Unfassbar. Unfassbar. Und ich war mit meiner Predigt nicht fertig, aber ich war überglücklich. Ja. Ich stelle dir die Frage, glaubst du das? Glaubst du das wirklich, dass du der Rebell bist, dass wir alle ganz genauso schuldig sind? Ich sage dir, wenn wir nicht kapitulieren, wenn wir jetzt nicht auf die Knie gehen, eines Tages werden wir auf die Knie gehen. Aber dann nicht mehr vor unserem Retter, sondern vor unserem Richter. Und ich schließe, das erlaubt ihr mir jetzt, mit einem Text von Petrus, der auch zu diesem Zusammenhang gehört. Das muss dazu gelesen werden. Geht eine Seite zurück zur Apostelgeschichte 3 und damit schließen wir. Apostelgeschichte 3, Vers 13. Petrus redet jetzt zu diesen Rebellen nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt und schaut, wie er mit seinem Volk redet. Und das kann uns viel beibringen, wie wir mit den Außenstehenden zu reden haben. Apostelgeschichte 3, Vers 13, das ist die Predigt Petrus, sehr, sehr mutig und sehr, sehr demütig. Und so sollten wir evangelisieren, sehr, sehr mutig und sehr, sehr demütig, weil wir auch diese Rebellen selber sind. Der Gott Abrahams, Apostelgeschichte 3, Vers 13, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und von Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Ihr habt Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Seht ihr, wie Petrus den Finger in die Wunde legt, in dieses Paradoxon. Vers 17. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat es so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Und so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier sitzt und wie du dich fühlst. Und ich weiß auch nicht, wer heute oder später dieser Predigt zuhört. Aber vielleicht denkst du, es gibt tatsächlich, du weißt es, dass du der Rebell bist. Und vielleicht denkst du, es gibt eine Schuld, die ist so schlimm, die kann gar nicht getilgt werden. Ihr Lieben, das ist wirklich das Schlimmste der Rebellion. Wenn du den König der Könige vor dir hast und ihn ans Kreuz schickst. Und Petrus sagt, Vers 19 nochmal, tut Buße, bekehrt euch und eure Sünden werden ausgetilgt werden. Wenn die Schuld des Volkes ausgetilgt werden konnte, durch Buße, auch eine Schuld, was wahrscheinlich nicht stattgefunden hat, von Pilatus, wäre davon gedeckt gewesen, von diesem Blut Jesu. Und auch die Schuld der Führer, Nikodemus, durfte zum Glauben kommen und hoffentlich auch noch einige andere. Dann ist auch deine Schuld, durch das Blut Jesu zu decken. Der Jesus wollte ans Kreuz gehen. Er wollte dieses Opfer bringen. Es gibt keine Schuld, ihr Lieben, die so schwer wiegt, wie das, was damals und gleichermaßen in unserem Herzen heute, täusche dich nicht, passiert. Die Rebellion gegen den wahren Fürsten, gegen den wahren König in dem wahren Reich. Es gibt keine größere Sünde, als dass du deine eigene Herrlichkeit suchst. Du bist der Rebell und ich bin der Rebell. Wir haben gegen Gott aufbegehrt. Wir wollen uns nichts sagen lassen. Alle miteinander. Obwohl er allein würdig ist, Macht und Ehre und Reichtum und Stärke zu nehmen. Doch ich bitte dich, sieh diesen Heiland Gott an. Er ist bereit, deine Schuld auf sich zu nehmen. Er hat sie für dich getragen. Du musst nur aufrichtig Buße tun. Du musst nur mit deinem Herzen sagen, das ist mein Christus, das ist mein Lamm. Und mit deinem Mund bekennen, dass Jesus Christus tatsächlich das Lamm Gottes ist, was auch für deine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Seht, was für ein Gott und was für ein Heiland.